Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Runde Geburtstage von verstorbenen Autorinnen, Autoren, das sind tolle Anlässe, um zu schauen, in welchem Verhältnis stehen wir eigentlich zur Jubilarin oder zum Jubilar. Das war zuletzt zum Beispiel beim großen Immanuel Kant so oder gerade beim US-amerikanischen Autor James Baldwin. Und das gilt auch für einen Philosophen, um den es in den vergangenen Jahren eher still geworden ist, den französischen Philosophen Jean-François Lyotard. Lyotards Geburtstag jährt sich dieser Tage zum 100. Mal und zwar am 10. August. Es war nicht immer still um ihn, im Gegenteil, es wurde heftig und lang um ihn gestritten in den 80er, 90er Jahren. Wobei der Streit weniger der Person Jean-François Lyotard galt, als eher einem Begriff, den er maßgeblich mitgeprägt hat, die Postmoderne. Was war das Postmodern? Haben wir die Postmoderne längst hinter uns gelassen? Und wenn ja, was würde das bedeuten? Das sind Fragen für Christine Pries. Christine Pries hat einst unter anderem bei Jean-François Lyotard in Paris studiert. Heute arbeitet sie in Frankfurt am Main und in New York als Übersetzerin von philosophischer, von theoretischer Literatur. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Vielleicht ganz kurz, um uns mitzunehmen, wie sind Sie zu Jean-François Lyotard gekommen oder vielleicht sogar auch umgekehrt, wie ist er zu Ihnen gekommen als Text, als Buch? Und wenn Sie bei ihm studiert haben, wie sah das aus? Wie nah ist man so einem Philosophenstar damals gekommen?
Ja, das war eigentlich fast zufällig, mehr oder weniger zufällig, im Rahmen eines Auslandsstudienjahrs in Paris. Und ich hatte vorher ein Jahr in Tübingen studiert und zufällig dort im rhetorischen Seminar das postmoderne Wissen gelesen. Das war damals in aller Munde, Lyotards berühmtes Buch. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht. Und
Mitte der 80er?
Das war ungefähr, ich würde mal sagen so 82, 83, okay. So den Dreh. Und damals ging man häufig ja für ein Auslandsjahr einfach so zum Rumschnuppern. Und da hat man natürlich die ganzen Geistesgrößen abgeklappert, die in Paris damals jetzt zugegen waren. Foucault war schon tot, aber es gab auch noch Deleuze, Derrida. Und dann ist man eben einfach jeden Tag in eine von diesen Vorlesungen von diesen Leuten gegangen. Und freitags war Lyotard-Tag. Und das war ein
Freitags?
Ja, das weiß ich noch. Mhm. Dienstags war Deleuze und mittwochs Derrida. Also insofern hatte man immer jeden Tag so einen Trumpf vor sich. Und dann
Sie haben auch Gilles Deleuze gehört?
Ich habe auch Gilles Deleuze gehört.
Das klingt wie der Traum eines intellektuellen Touristen.
Ja, das war auch so ein bisschen intellektueller Tourismus. Da waren 200 Leute, da waren kaum Franzosen, alles aus aller Welt, irgendwelche Studierende, die neugierig waren. Und das waren auch teilweise Erlebnisse. Das waren eben sowohl Deleuze als auch Lyotard war in der Uni Paris 8, der legendären Uni Saint-Denis.
Mhm. Also Reform-Uni.
Vincennes à Saint-Denis, eine Reformuniversität, wo es also kaum Mobiliar gab, weil das hatten die Studenten alles abtransportiert für ihren Privatgebrauch. Und man musste schon mindestens eine Stunde vorher da sein, um überhaupt einen Stuhl zu erwischen.
Und das haben Sie gemacht?
Das habe ich gemacht, wow. Ja. Und damals gab es auch noch keine U-Bahn zu dieser Uni, sondern man musste irgendwie bis zur Endstation fahren und dann noch 20 Minuten zu Fuß über den Peripherik rüberlaufen und so weiter. Also es war richtig abenteuerlich. Und dann saßen da 200 Leute, alle rauchten. Und dann gab es eben diese Vorlesung. Und Lyotard zu dieser Zeit hatte gerade eben Kants Erhabenes begonnen in seiner Vorlesung. Das war so ein Close Reading. An manchen Tagen haben wir in 3 Stunden nur einen Absatz geschafft oder einen Paragraphen von Kants Kritik der Urteilskraft.
Ja.
Und da bin ich mit ihm insofern in Kontakt gekommen, als dass ich als Deutsche natürlich eine andere Expertise hatte. Als die mussten ja die französische Übersetzung lesen. Ich hatte das auch deutsche Original natürlich dabei. Und so kamen wir dann auch in der Diskussion um einzelne Begriffe oder so ins Gespräch.
Und Kants Kritik der Urteilskraft ist die letzte der 3 Kritiken Alterswerk? Schwierig. Wie konnten Sie das denn ausspielen dann als Deutsche, dass Sie da genauer wussten, was Kants Begriffe so bedeuten könnten?
Naja, das ist schon immer, ja, das kenne ich jetzt hier auch aus meinem Metier als Übersetzerin. Jede Übersetzung ist natürlich eine Vereindeutigung. Und an manchen Stellen, die französische Übersetzung ist ziemlich gut, aber an manchen Stellen sind das natürlich Entscheidungen, die der Übersetzer treffen muss, wie ein Wort gemeint ist. Und da gab es eben häufig so Rücksprachen, ob das vom Deutschen her gedeckt ist, also so schwierige Worte wie reflektierend oder so, also so Spezialbegriffe von Kant. Das spielt dann schon eine Rolle,
ja,
dass man genau guckt, was hat das im Original alles für ein semantisches Feld.
Ja, und der Begriff oder das Thema, das Sie am intensivsten beschäftigt hat, ist das richtig, war das Erhabene?
Genau, das war eine mehrjährige Vorlesungsreihe von Lyotard. Also es fing in der Antike an und als ich dazu stieß, war eben jetzt gerade Kant dran. Das dauerte dann auch noch 2 Jahre länger weiter. Wo dann eben einfach Kants Analytik des Erhabenen, das ist Teil eben der Kritik der Urteilskraft, Teil von Kants Ästhetik, genau untersucht wurde. Und Lyotard hat später darüber auch ein Buch geschrieben, also im Prinzip seine Vorlesungsnotizen zusammengefasst.
Also es liegt so nahe, jetzt so allmählich sich dem Inhalt zuzuwenden und nach der Postmoderne zu fragen. Ich möchte eine letzte Frage zu dieser auch touristischen Phase stellen. Was macht das für einen Unterschied, wenn Sie an Seminare heute denken, dass das so eine Reformuniversität ohne Mobiliar gewesen ist, wo alle und auch der Dozent Jean-François Lyotard Kette geraucht haben?
Das war natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Ich meine, war davon abgesehen, dass man irgendwann, wenn man nicht mitrauchte, umfiel. So ungefähr, wenn man die Luft durchschneiden konnte. Und nebenan war eben die Autobahn, wo dann die LKWs vorbei donnerten. Da konnte man auch nicht die Fenster öffnen oder irgendwie sowas.
Zumal die Autos auch geraucht haben
auf ihre Weise. Nein, aber das war schon eine sehr andere Atmosphäre. Also es haben sich alle geduzt, wobei Lyotard und auch Deleuze großen Wert darauf legten, inzwischen dann wieder die Studierenden zu siezen, weil sie beide gesagt haben, sie haben irgendwie ihre Schuld an die Arbeiterklasse bezahlt und könnten jetzt auch wieder vom Du zum Sie übergehen. Ah. Weil früher, also in den Jahren zuvor, in den 68 und Folgejahrzeiten, waren diese Seminare zum Beispiel immer nur abends, damit auch die Arbeiter daran teilnehmen konnten. Und das wurde dann damals langsam normalisiert, sich das wieder zu einem normalen Studienbetrieb.
Ah, verstehe. Okay. Jetzt haben Sie ein bisschen berichtet vom Kantlesen, von Kritik der Urteilskraft lesen, vom Nachdenken über das Erhabene. Ich möchte jetzt aber doch kurz kommen auf ein Büchlein, dünnes Buch, das Sie gerade schon erwähnt haben, das postmoderne Wissen. Der Begriff Postmoderne oder auf Französisch hieß das Büchlein La Condition Postmoderne, 1979 erschienen. Schlank ist es, habe ich gerade schon gesagt, eigentlich nicht unbedingt ein tiefes philosophisches Buch oder jedenfalls der Untertitel lautet einfach ein Bericht. Können Sie vielleicht ein bisschen charakterisieren, was das für eine Art von Buch ist eigentlich?
Ja, also das postmoderne Wissen, das eben diese ganze Debatte oder Rede von der Postmoderne ausgelöst hat, war eben kein philosophisches oder ein theoretisch ausgefeiltes Buch, sondern eine Auftragsarbeit für die kanadische Regierung. Und Lyotard sollte den Zustand des Wissens in den zeitgenössischen Gesellschaften beschreiben. Und daher auch der französische Titel La Condition Postmoderne, was so viel heißt wie die postmoderne Lage oder der postmoderne Zustand. Also ein im eigentlichen Sinne philosophisches Buch, wie Lyotard teilweise seine anderen Bücher bezeichnet hat, ist es nicht. Es ist wirklich ein Bericht über den Zustand des Wissens.
Das klingt ja trotz allem ein bisschen abstrakt, ein bisschen rätselhaft. Zustand des Wissens, ist das eine Gegenwartsdiagnose oder was bedeutet das Zustand des Wissens?
Das war so eine Art Gegenwartsdiagnose, das kann man durchaus sagen. Er hat eben versucht, anhand von verschiedenen Stichworten eben den Zustand zu beschreiben, in dem sich nach seinem Eindruck das Wissen in diesen späten 70er Jahren befand, in den westlichen fortgeschrittenen Gesellschaften. Und es entbehrt eventuell nicht der Ironie, dass nun Lyotard ausgerechnet mit diesem Buch berühmt wurde, weil es eben, um nicht zu sagen berüchtigt wurde, weil es mit seiner eigentlichen philosophischen Arbeit hatte, das nur indirekt zu tun. Und zum Beispiel in seinen Vorlesungen war auch nie von Postmoderne oder so die Rede. Ja. Also das hat er theoretisch gar nicht bearbeitet. Das heißt, es ist eben nur zufällig so gewesen, dass er damit berühmt wurde und er dann eben in der Folge in anderen Schriften dann auch immer wieder zu Erläuterungen gezwungen war.
Und wie war der Zustand des Wissens, wie er ihn um 1980 dann gesehen hat? Es gibt so eine Formulierung, die ist vielleicht heute auch nicht mehr so bekannt, aber die hat halt damals um 1980 auch schnell in eine interessierte Öffentlichkeit gebracht. Krise der Erzählungen. Die großen Erzählungen haben Glaubwürdigkeit verloren. Ist das der Zustand des Wissens und was soll das bedeuten?
Ja, also genau. Bevor wir aber, glaube ich, zu der Krise der großen Erzählung kommen, müssen wir erstmal sagen, was vielleicht mit diesem Schlagwort postmodern gemeint war, beziehungsweise nicht gemeint war. Denn das ist die Krux an diesem Begriff, weswegen auch einige Leute schon vorgeschlagen haben, man sollte ihn bestens gar nicht mehr verwenden. Weil man, wenn man ihn verwendet, muss man eigentlich immer erstmal sagen, wie man ihn meint, beziehungsweise wie man ihn nicht meint. Mhm. Und in Bezug auf Lyotard, was er eben nicht bedeutet. Und er bedeutete eben nicht, also ich sage das jetzt schon im Hinblick auf die Rezeption die dieser Begriff denn vor allen Dingen in Deutschland gehabt hat. Er bedeutete eben kein fröhliches Anything Goes, also eine Abschaffung der Wahrheit, sondern es war lediglich der Hinweis, dass Wahrheit nur ein Diskurs unter vielen ist. Es war auch keine radikale Vernunftkritik, allenfalls eine Kritik der Vernunft im kantischen Sinne, also als Beleuchtung der Bedingung der Möglichkeit von Vernunft.
Also das Letzte müsste ich noch mal kurz nachfragen. Ja. Es war keine Vernunftkritik im Sinne von, wir finden Vernunft irgendwie untauglich oder so etwas.
Ja, Vernunft ist Terror. Es gab ja damals das Schlagwort, das dann irgendwie, ich glaube, Foucault unterstellt wurde. Er hätte irgendwo gesagt, Vernunft sei Terror. Hat dann nie jemand gefunden, das Zitat. Aber das war, als es erstmal in der Welt war, wurde sozusagen die heilige deutsche Kuh der Vernunft werde von den Franzosen, das wurde dann ja immer so pauschalisiert,
genau, also geschlachtet. Wir sind jetzt in einer Phase, auf die wir vorhin ganz kurz nochmal angespielt haben. Lyotard und andere waren stark umstritten. Was die geschrieben haben, war stark umstritten und nicht zuletzt von deutschen Philosophen, nicht wahr?
Ja, also zum Beispiel Jürgen Habermas hat ein ganzes Buch, Der philosophische Diskurs der Moderne, gegen diese Art von Philosophie geschrieben. Auch Manfred Frank, der zunächst so eine Art Vermittlerposition eingenommen hatte, hat sich dann doch sehr auf die deutsche Seite sozusagen geschlagen. Und damals war das so. Das war dann irgendwann Deutschland gegen Frankreich. Und dann wurde das eben immer pauschaler. Das war dann Rationalismus gegen Irrationalismus, Vernunft gegen Vernunftkritik. Und es war natürlich alles viel differenzierter im Einzelnen. Aber wie das ist bei solchen Schlagabtauschen, das passiert dann eben.
Genau. Und jetzt haben Sie festgehalten, Postmoderne hieß jedenfalls nicht Vernunft abschaffen wollen oder sowas.
Genau, und auch kein Neokonservatismus, das war auch sowas, was unterstellt worden. Ganz im Gegenteil, das war eigentlich ein hochpolitischer Versuch, den Marxismus mit anderen Mitteln fortzusetzen. Es war auch kein munterer Eklektizismus, wie der Begriff zum Beispiel ja auch in der Architektur oder in der Moderne verwendet wird, dass also Versatzstücke zusammengemischt werden und dabei was mehr oder weniger Gelungenes rauskommt.
Ja.
Postmodern war noch nicht mal im strengen Sinne, also im strengen historischen Sinne, ein Nach der Moderne, wie der Name nahelegen könnte. Vielleicht kann man auch eher sagen, es war ein Nach der Neuzeit, wenn überhaupt ein Nach. Lyotard dann später vorsichtiger eher von einem Durcharbeiten der Moderne gesprochen.
Ja, also, da will ich auch noch mal kurz nachfragen, ja? Wie kommt es denn überhaupt, dass in dieser Phase oder irgendwann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts diese Vorsilbe Post nach so eine Beliebtheit bekommen hat? Also es gibt daneben postmodern auch noch, was weiß ich, postindustriell,
Poststrukturalismus, Posthistoire,
genau, postkolonial, ja, postfaktisch, alles mögliche. Wie kommt diese Beliebtheit dieser Vorsilbe?
Naja, wahrscheinlich war das schon das diffuse Gefühl, dass irgendwas zu Ende gegangen ist,
ja,
aber man noch nicht so richtig weiß, was an die Stelle tritt,
ja,
oder dass sich was verändert, um es noch vorsichtiger zu sagen, und das, was mit den herkömmlichen Kategorien sich nicht mehr einfach so beschreiben lässt.
Okay, also und jedenfalls zuletzt sagten Sie, Postmoderne ist nicht mehr unbedingt wirklich nach der Moderne oder der Epoche der Moderne, sondern vielleicht eher die Moderne nochmal durcharbeiten. Vielleicht wagen wir es doch mal zu skizzieren, was denn die Postmoderne dann ist,
ja,
wenn sie das alles nicht ist.
Also dieser postmoderne Zustand sozusagen, ja, la condition postmoderne. Wenn man es ganz allgemein sagen will, würde ich sagen, dass diesen Zustand in Lyotards Augen ausmachte, dass sozusagen diese großen neuzeitlichen Fortschritts- und Emanzipationserzählungen, die sogenannten großen Erzählungen, zu denen man das Christentum zählen kann, den Kapitalismus und auch eine bestimmte Form von Sozialismus, dass die ihre Glaubwürdigkeit verloren haben.
Das okay, Christentum, Marxismus, Fortschrittsvorstellungen, die kommen alle ans Ende.
Die haben ihre, ja, also die haben ihre Glaubwürdigkeit verloren.
Okay.
Das heißt nicht, dass sie vollkommen unbrauchbar sind oder dass man ihre ganzen Ideen preisgeben müsste. Also man kann sich eher fragen, warum sie ihre Glaubwürdigkeit verloren haben. Und das war Lyotards Meinung nach deshalb so, weil sie ihre Leitideen, also zum Beispiel die Entfaltung absoluten Wissens oder die Emanzipation des Proletariats, nicht als regulative Ideen im kantischen Sinne, sondern als Erkenntnisse behandelt haben. Und diese als sei das ein objektives Wissen, nicht einfach ein Leitfaden, an dem man Sachen eventuell messen kann, ohne dass man je zu einer gesicherten Erkenntnis kommt.
Ja.
Das ist ja die große Unterscheidung von Kant, sondern eben als Erkenntnisse, denen alle anderen Narrative, alle anderen kleinen Erzählungen sozusagen untergeordnet oder nachgeordnet wurden oder nach denen die beurteilt wurden.
Ja, ich glaube, ich verstehe das, aber können Sie das vielleicht an einem der genannten Beispiele, zum Beispiel Arbeitererzählung, kurz mal illustrieren, wie das gemeint ist?
Also, dass eben sozusagen es klar war, das Proletariat soll sich emanzipieren. Es ist auch ganz genau klar, wer das Proletariat ist und dass alles, was man unternimmt, diesem einem Ziel unterzuordnen ist und dass alles, was scheinbar nicht zu diesem Ziel führt, sozusagen abgewürgt wird, wenn man das mal so sagen kann.
Sie haben gerade erklärt, dass bei Lyotard festgestellt wird, dass sogenannte große Erzählungen an ihr Ende gekommen seien, ihre Glaubwürdigkeit verloren hätten. Eine Frage wäre, gibt es da auch einen kritischen Blick von Lyotard auf diese großen Erzählungen? Also kritisiert er die auch oder stellt er einfach nur fest, die kommen an ihr Ende?
Also er kritisiert die auch, vielleicht nicht richtig explizit in dem Buch, aber so ist es letztlich gemeint, die Stoßrichtung. Also es ist so, dass diese Erzählungen versuchen, ein einheitliches System zu schaffen, wonach dann eben alle Dinge, die in dem System vorkommen, nach dem Fixpunkt einer bestimmten Idee oder einer als Erkenntnis verstandenen Idee beurteilt werden. Und so würde eben zum Beispiel aus dem Marxismus in angewandter Form der Stalinismus folgen. Und das ist natürlich keine wünschenswerte Entwicklung. Und Lyotard sieht eben diesen postmodernen Zustand gekennzeichnet durch dass diese großen Erzählungen ihre Glaubwürdigkeit verloren haben und dass an die Stelle, quasi an zentrale Stelle, die Hegemonie eines bestimmten Diskurses getreten ist, nämlich des kapitalistischen technologischen Wissensdiskurses.
Also Hegemonie heißt so Vorherrschaft.
Dass der sozusagen vorherrscht und dass dem alles andere untergeordnet ist, also dass in Bezug auf das Wissen eben, weil er sollte ja einen Bericht über den Zustand des Wissens schreiben, dieser Diskurs vorherrscht und im Sinne allein von Performance oder Effektivität verstanden wird, sodass daraus eine Art Einheitsdenken folgt, das er in anderen Texten auch als eine große Monade bezeichnet hat. Eine große Monade, die sich immer weiter ausbreitet, keine Alternativen zulässt.
Und damit ist gemeint gewesen der Kapitalismus?
Der Kapitalismus und das damit verbundene technologische, kognitive Denken, das alles eben der Effizienz unterordnet. Auch den Universitätsbetrieb unter anderem, das war ja auch eine Auftragsarbeit für die kanadische Regierung über den Zustand auch der Universitäten. Und dem würden eben alle anderen Ideale, alle anderen Narrative oder wie man immer die anderen Elemente nennen will, untergeordnet oder auch Alternativen im Keim erstickt. Und so ist auch eine relativ bekannte Aussage von Lyotard zu verstehen, der gesagt hat, an die Stelle des Fortschritts ist längst der Begriff der Entwicklung getreten, als Schwundform von Fortschritt. Entwicklung im Sinne dieser Effizienz.
Jean-François Lyotard hat ja geboren 1924, vor 100 Jahren, eine doch lange Phase gehabt, die man politisch als links bezeichnen darf, sozialistisch. Und das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, heißt, dass das auch der Lyotard späterer Jahre, der postmoderne Lyotard, auch ein Kapitalismuskritiker geblieben ist?
Absolut. Also wir würden das heute wahrscheinlich sozialdemokratisch eher nennen, also nicht mehr im strengen Sinne sozialistisch oder so, aber darüber ließe sich streiten. Das war eben auch eines dieser ganzen Missverständnisse in Deutschland, als diese französische Philosophie bei uns bekannt wurde, dass das neokonservatives Denken von Nietzsche und von Bataille und sonst wie was inspiriertes neokonservatives Denken sei. Und das war eben ganz und gar nicht der Fall.
Okay, dann hören wir vielleicht mal Jean-François Lyotards Stimme, wo zumindest auch die Vokabeln Fortschritt und Entwicklung vorkommen.
Dans la pratique sociale quotidienne,
der Begriff des Fortschritts, mit dem einmal die Entwicklung der intellektuellen, affektiven, ästhetischen, kognitiven und sozialen Vermögen in zwischenmenschlichen Beziehungen gemeint war, ist in der alltäglichen sozialen Praxis eher implizit als explizit durch den Begriff der Entwicklung im härtesten Sinn des Wortes ersetzt worden. Das heißt im Sinne einer Verbesserung der Leistung in allen Bereichen. Ich glaube, dass wir uns, ich meine die westlichen Demokratien, in der Tat im Zustand der totalen Mobilmachung befinden. Das ist für den Fortschritt erforderlich. Keine Zeit verlieren, es besser als der andere machen. Ständiger Wettbewerb, immer das Beste geben. To give the best of yourselves. Diese Vorstellung, alle möglichen Energien zu aktivieren, scheint mir heute absolut vorherrschend zu sein. Das ist eine mögliche Konzeption von Postmoderne. Unter dem Namen der Postmoderne kann man sich aber auch die Frage stellen, ob vielleicht sogar noch unter dem Namen Philosophie eine andere Denkweise möglich ist, die gerade nicht streng an das Modell der Verknüpfung von Diskursen gebunden ist, die sich Argumentation nennt. Gibt es eine Denkweise, die nicht einfach argumentativ ist und trotzdem zur Ordnung des Denkens gehört?
Die westliche Welt im Zustand der Mobilmachung ist mir aufgefallen, wenn das auch vielleicht nicht zentral war. Das klingt fast gegenwärtig. Aber ich frage Christine Priest, was wirkte jetzt auf Sie bemerkenswert in diesen kurzen Ausführungen?
Ja, ich denke, da kam schon ganz gut zum Ausdruck, dass die Postmoderne zwei Seiten hat. Einmal eben diese Zustandsbeschreibung und dann muss man sich eben überlegen, wie bewertet man diesen Zustand? Findet man das gut oder will man das kritisieren? Und natürlich wollte Lyotard diesen Zustand kritisieren, wie er dann im zweiten Teil ja dann ausführt, ob es nicht auch eine andere Form von Denken geben kann, das eben nicht auf Effizienz und auf objektive Erkenntnis ausgerichtet ist und das für unser Wissen insgesamt, Wissen ist ja mehr als nur Erkenntnis, genauso wichtig ist und das auch zu Wort kommen muss. Also ihm ging es kurz gesagt darum, das ist vielleicht in diesem Büchlein das postmoderne Wissen selber nicht so richtig deutlich geworden, weil das hier auch teilweise gar nicht verstanden wurde, diese Form von Einheitsdenken, dieses kapitalistischen oder technologischen Diskurses zu kritisieren. So wie er eben auch jede Form der Hegemonie eines Diskurses über andere kritisieren wollte. Und zwar im Namen ganz altmodisch von Gerechtigkeit. Lyotard ging es darum, wie man nach der Diskreditierung der großen Erzählungen, die Gerechtigkeit eher als objektive Erkenntnis aufgefasst hatten, die Idee der Gerechtigkeit fassen oder auch retten konnte.
Im Namen der Gerechtigkeit kritisieren oder im Namen der Pluralität?
Das hängt bei ihm eng zusammen. Man kann auch sagen, im Namen, also er hat da durchaus teilweise zu großen Worten gegriffen, im Namen einer ehrenwerten Postmoderne oder im Namen der Rettung der Ehre des Denkens, wurde das auch genannt.
Ja, und Sie haben jetzt öfter so den Begriff Einheitsdenken oder sowas benutzt. Das lässt mich denken an den Titel eines Bandes von Lyotard, den es auf Deutsch mal gab, im Merve Verlag, Patchwork der Minderheiten. Das scheint sich als Schlagwort ja auch gegen Einheitsdenken zu richten, oder?
Genau. Das ist aus relativ frühen Jahren, das ist schon erschienen, bevor das postmoderne Wissen erschien. Und häufig wird in der Lyotard-Rezeption ihm gesagt, er hätte mindestens zwei große Phasen gehabt, eine ganz wilde in den 60er Jahren, wo es eben um Intensitäten ging und so im Deleuze'schen Stil und dann später eben mit der Philosophie des Widerstreits, also eine sehr viel gemäßigte oder rationale Form. Aber man kann durchaus da auch durchgängige Linien rausarbeiten und das heißt, die vielen kleinen Erzählungen waren ihm immer wichtiger als die eine große Meta-Erzählung.
Wo Sie jetzt nochmal Erzählung sagen, möchte ich danach nochmal fragen, obwohl ich gar nicht weiß, ob Sie die Frage so interessant finden. Warum hat Jean-François Lyotard überhaupt dieses Wort Erzählung so benutzt? Also Récit auf Französisch oder aber auch Narrativ. Wissen war Narrativ. Warum, wie kommt er auf diese Sichtweise?
Na, es war schon so ein bisschen avant la lettre. Heute ist Narrativ ja in aller Munde.
Deshalb
ja?
frage ich, weil heute jeder Talkshow-Moderator und jeder Bundestagsabgeordnete von Narrativen spricht und eigentlich damit, glaube ich, sowas meint wie, das ist gelogen, das stimmt nicht.
Ja, das war glaube ich gar nicht so unbedingt gemeint, sondern eher, er hat später das dann ja durch den Ausdruck Diskursgattung ersetzt, also als er das strenger sprachphilosophisch analysiert hat, sein Sprachmodell. Aber das war mehr oder weniger der allgemeine Terminus, dass es alles eben sozusagen Wortbeiträge sind, die vielen kleinen Erzählungen, die eben aber dann nicht im Sinne einer großen oder einer Meta-Erzählung erstickt werden dürfen oder überwölbt werden dürfen oder gemaßregelt werden dürften. Ja. Dass eben alle Diskursteilnehmer, wenn man das jetzt mal menschlich formulieren will, zu Wort kommen.
Ja, und nochmal kurz anknüpfend an diesen heutigen Gebrauch von Narrativ. Also irgendwo ist ein Narrativ im Sinne von, es wird nur erzählt und stimmt vielleicht gar nicht. Also ich möchte damit nicht sagen, jeder benutzt dieses Wort so, aber ich habe den Eindruck, dass es doch viele Menschen gibt, die in dieser Weise benutzen. Das alles in einer Zeit heute, in der wir uns auch gewöhnt haben an etwas, was manche Leute postfaktisch nennen oder Fake News nennen oder in einer Situation, in der wir im Alltag oft nicht mehr schnell und sofort erkennen können, ob ein Bild in Anführungsstrichen echt ist oder künstlich hergestellt, ob eine Information belegbar ist oder nicht und so. Und in dieser Lage, so ist mein Eindruck jedenfalls, gibt es immer mal wieder Wellen, wo kritisiert wird, dass diese unklare Lage postmodern sei. Also, oder dass postmoderne Denken schuld daran sei, dass Fake News von manchen Leuten auch irgendwie als okay betrachtet werden. Begegnet Ihnen das auch oder gucken Sie ganz anders auf das, was ich gerade gesagt habe?
Nein, also ich sehe das auch schon so, aber ich missbillige das natürlich, dass das postmodern genannt wird, weil es mit Fake hat dieses Narrativ oder dieser Erzählungsbegriff überhaupt nichts zu tun. Ja. Das war eher so als Gegenbegriff gegen meinetwegen kognitive Erkenntnis oder Argumentation gemeint. Also dass es andere Ausdrucksformen gibt, wie man auch Wahrheit durchaus ausdrücken kann, die eben nicht dem kognitiven oder dem Modell von Erkenntnis folgt, sondern eben meinetwegen auch ein Schweigen sein kann. Oder es gibt also berühmte Beispiele, das Schlagen des Schwanzes einer Katze kann auch eine Äußerung sein, die irgendwas ausdrückt, ja, auch wenn die nicht sprechen kann. Also insofern, das war ein Versuch, aber ohne, dass das jetzt irgendwie was Fake ist oder ein Gegenbegriff zu finden, der möglichst allgemein ist, um alle sprachlichen Äußerungen zu erfassen. Und das hat er dann später in seinem philosophischen Hauptwerk, der Widerstreit, auf hochkomplexe Weise, eben in sprachphilosophischer Weise getan, wo er eben zwischen Diskursgattungen und Satzregelformen unterschieden hat, also wo er das Ganze sprachlich dann ganz fein aufdröselt und ganz von den Menschen absieht und immer nur von diesen Diskursformationen spricht.
Wenn Sie heute, 2024, sich wünschen würden, dass ein paar Leute wieder mal Lyotard lesen oder über ihn nachdenken, was wäre denn vielleicht so der eine oder aber auch zwei, drei Gedanke, von denen Sie glauben, dass sie besonders nützlich sein könnten heute?
Also ich weiß nicht, ob nützlich, aber vielleicht aktuell oder eben auch Sachen heutige Entwicklung erklärend. Das ist sicherlich alles, was um den Begriff des Widerstreits kreist. Das gleichnamige Buch ist ein philosophisches Hauptwerk. Das ist ein sehr schwieriges, sehr schwer zugängliches Buch, aber in einzelnen Aufsätzen hat er durchaus auch, glaube ich, versucht, das zu erläutern. Der Widerstreit ist ein kantischer Begriff und das ist auch kein Zufall. Er entstammt der transzendentalen Dialektik in Kants berühmter Kritik der reinen Vernunft. Und damit ist eben sehr viel mehr gemeint als ein bloßer Streit oder nur ein Widerspruch, sondern damit ist die Tatsache gemeint, dass zwei gegensätzliche Aussagen je nach Betrachtungsweise beide wahr sein können. Bei Kant am berühmtesten ist das sicherlich die Existenz von Freiheit. Wenn man also zum Beispiel nur nach den Naturgesetzen urteilt, dann muss man die Existenz von Freiheit negieren. Aber man kann trotzdem Freiheit, eben wenn man sie als Idee versteht, als gegeben annehmen. Es führt dann eben nur nicht zur Erkenntnis. Und beide Behauptungen sind jeweils nach ihrer eigenen Logik richtig, wahr. Und wenn man die eine sozusagen nach der Logik oder der Regel der anderen beurteilt, dann tut man ihr Unrecht. Weil Freiheit lässt sich nicht aus Wissen ableiten und Wissen lässt sich nicht aus Freiheit ableiten.
Das leuchtet sehr ein. Inwiefern ist das heute aktuell und vielleicht sogar drängend, diese Art von Widerstreit von zwei zunächst mal nicht unmittelbar miteinander vereinbar scheinende Perspektiven zu denken?
Ja, da muss man vielleicht noch etwas weiter ausholen, bevor man das sagen kann. Also es geht darum, dass Lyotard diese Vorstellung von Widerstreit, jetzt bei Kant habe ich das an der Freiheit erläutert, extrem radikalisiert hat und dass wir also von vielen heterogenen Diskursarten ausgehen müssen. Also wenn man das jetzt mal unrein formuliert, dem Wahrheitsdiskurs, Freiheitsdiskurs, ästhetischer Diskurs, politischer Diskurs und die jeweils unterschiedlichen Regeln gehorchen, sodass zwischen ihnen zumindest potenziell immer ein Widerstreit besteht. Und es gibt in der Praxis immer Übergänge zwischen den einzelnen Diskursarten. Aber sie werden eben nicht mehr durch eine große Erzählung sozusagen geregelt, diese Übergänge. Deswegen muss man stärker denn je darauf achten, dass nicht ein Diskurs die Hegemonie über einen anderen erlangt und dass nicht andere in sich legitime Diskurse zum Schweigen gebracht werden und ihnen damit Unrecht getan wird. Und heute ist das aktueller denn je, würde ich sagen.
Es scheint irgendwie zu so einer zersplitterten Gesellschaft und Öffentlichkeit zu passen.
Ja, das passt dazu. Aber wie gesagt, es gibt immer Übergänge in der Praxis. Man kann gar nicht anders, als immer ständig die Diskursarten zu wechseln. Ja? Mhm. Lyotard will nur dafür sensibilisieren, dass vielleicht die eher eine Anknüpfung, dass es nicht so selbstverständlich ist, wie man meint, und dass immer potenzielle Möglichkeiten ausgeschlossen werden. Und zu Lyotards Lebzeiten hat sich das unheimlich entzündet. Auch eine Diskussion, dass er sehr ernst genommen hat, diese Behauptung von dem französischen Historiker Robert Forisson über die Leugnung der Existenz der Gaskammern. Da wurde ihm vorgeworfen, warum er auch darauf eingeht. Und das hat er natürlich nicht, um Forisson recht zu geben, sondern um seinen Punkt zu machen, dass sozusagen da der Erkenntnisdiskurs an eine Grenze stößt, weil niemand jemals eine Gaskammer von innen gesehen hat. Und deswegen kann man in dem Sinne nicht beweisen, dass es sie gegeben hat. Und er wollte damit die Geschichtswissenschaft ermuntern, dass sie eben auch andere Diskursformen, so wie im kantischen Sinne, die Geschichtszeichen geben könnten oder so zulässt. Oder ein anderes Beispiel wäre, wenn Arbeitskraft gut kapitalistisch als Ware definiert wird, dann kann niemand vor einem kapitalistischen Arbeitsgericht Gehör finden, der seine Arbeitskraft nicht als Ware definiert. Das sind so diese Paradoxien, die entstehen und die immer wieder Streite verdecken und die es aufzudecken gilt, bevor man urteilt.
Heute ist so oft die Rede von der Sehnsucht nach der Überwindung von Spaltung und Zersplitterung der Gesellschaft, nach Einheit der Gesellschaft. Ist das mit all dem, was Sie jetzt erläutert haben mit Lyotard, ist das eigentlich eine sinnvolle Sehnsucht, Einheit?
Also Lyotard, zumindest von der Stoßrichtung seiner Philosophie her, hätte sicherlich gesagt, das ist tendenziell totalitär, will ich jetzt nicht sagen, aber es würde tendenziell andere Diskurse ersticken und die Gerechtigkeit würde es gebieten, denen Gehör zu verschaffen.
Auch den kleinen.
Auch den kleinen Diskursen, also oder eben auch den, die nach unserer westlichen Vorstellung gar nicht als Diskurse gelten. Also zum Beispiel, wenn man jetzt die ganze Debatte um das Anthropozän und die Klimakatastrophe nimmt, Ideen wie die von Bruno Latour über ein Parlament der Dinge oder die Hinweise von Philipp Descolard oder auch Dipesh Chakrabarti, dass es in anderen Kulturen eben im Umgang mit der Natur oder der Erde selbst eine Stimme eingeräumt wird. Die artikulieren im Grunde einen Widerstreit, der eben von unserem westlichen Diskurs einfach gar nicht zur Kenntnis genommen oder zugedeckt wird und den man, also bevor man Urteil, zum Vorschein bringen muss.
Gegen ein Einheitsdenken. Ganz herzlichen Dank, Christine Pries, über Jean-François Lyotard.
Ich habe zu danken.
Und die beiden genannten Bücher, Das postmoderne Wissen und Der Widerstreit, sind auf Deutsch im Wiener Passagen Verlag erschienen, wie auch einige andere Werke von Jean-François Lyotard.